Immer wieder haben sich Kaiser, Könige, Staatsmänner, anerkannte Personen des öffentlichen Lebens auf Maria besonnen und sich zu ihrem Beistand und ihrer Hilfe bekannt. So wie zum Beispiel bei der Seeschlacht von Lepanto oder der Marienerscheinung in Guadalupe in Mexiko. In der Neuzeit zeigen zum Beispiel Erscheinungen von Lourdes oder die Botschaften von Fatima, dass Maria auch heute gegenwärtig ist. In der kommenden Sendung folgen wir mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem den Spuren Marias. Und durch die Sendung darf ich Sie, Ihre Andrea Marti, begleiten. Eingangs möchte ich Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Krombach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München. Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und nun begrüße ich Sie, Herr Dr. Fleckenstein, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns natürlich, dass wir mit Ihnen auf den Spuren von Maria unterwegs sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch wieder mit Ihnen bald zusammen zu sein, liebe Frau Marti und liebe Freunde von Radio Gloria. Heute dürfen wir über Maria sprechen.
Da sind wir ganz gespannt. Herr Dr. Fleckenstein, es geht um das Buch mit dem Titel Maria Siegerin. Eine kleine Frau wendet den Lauf der Geschichte. Was verbirgt sich hinter diesem verheißungsvollen Titel?
Ja, man sollte mal bedenken, dass 1,5 Milliarden Christen Maria kennen aus der Heiligen Schrift. 900 Millionen Muslime aus dem Koran. Selbst den meisten jüdischen Gläubigen ist Maria keine Unbekannte. Mehr als 100 Millionen Menschen tragen den Vornamen Maria in all ihren sprachlichen Abwendungen, wie Maria und Miriam. Wen wundert es, wenn tausende berühmte und anonyme Komponisten ihr Ave Maria vertont haben? Keine andere Frau auf dieser Erde wurde von Millionen von Künstlern so vielen Bildern und Kunstwerken gewidmet. Maria hat viele Gesichter, jedoch nur ein Mutterherz. Und das ist für alle da. Ganz gleich, welche Hautfarbe jemand hat, aus welchem Volk er stammt. Deshalb sind ihre Darstellungen so vielfältig wie die Völker und Ausdrucksweisen der Menschen rund um den Erdball. Eine davon ist das Bild Maria, die Knotenlöserin in der Kirche von St. Peter in Augsburg. Dazu sagt Papst Franziskus, der Glaube Marias löst den Knoten der Sünde. Wenn wir nicht auf Gott hören, nicht seinen Willen folgen, bilden sich wie Knoten in unserem Innern. Diese Knoten nehmen uns den Frieden und die Gelassenheit. Sie sind gefährlich, denn mehrere Knoten können zu einem Knäuel werden, das immer schwieriger zu lösen ist. Aber für Gottes Barmherzigkeit, das wissen wir, ist nichts unmöglich. Auch die verworrensten Knoten lösen sich mit seiner Gnade. Und Maria hat mit ihrem Ja Gott die Tür geöffnet, damit er die Knoten des Ungehorsams löse. Sie ist die Mutter, die uns mit Geduld und Zärtlichkeit zu Gott führt, damit er die Knoten unserer Seele mit seinem väterlichen Barmherzigkeit löse. Soweit der Papst. Und ich glaube, besser kann man es gar nicht ausdrücken, dass Maria wirklich die wahre Knotenlöserin für alle Probleme ist.
Nirgendwo in der Welt kommen so viele christliche Gläubige zusammen wie im mexikanischen Marienwallfahrtsort Guadalupe. Zum Beispiel im Jahre 2016 pilgerten rund 4 Millionen Menschen nach Rom. Aber in Guadalupe kommen jährlich rund 20 Millionen Pilger. Die Geschichte geht auf das Jahr 1531 zurück. Herr Dr. Fleckenstein, was ist hier passiert?
Ja, es begann im Jahre 1528, Da war Johann de Zumarraga, der erste Bischof der neuen Welt, in Mexiko angekommen. Mit Eifer setzte er sich für die unterdrückten Indios ein, denn gab es nur sehr wenige Bekehrungen. Der Grund war einfach. Keine 10 Jahre nach der Unterwerfung Mexikos beuteten die spanischen Eroberer, getrieben von Macht und Besitzgier, das Volk erbarmungslos aus. Sie versklavten die Eingeborenen als Wesen ohne Seele. Sie rotteten ganze Familien aus und brannten ihre Häuser nieder. In dieser äußerst gespannten, aussichtslosen Situation griff nun der Himmel selber ein. Man schreibt den 9. Dezember 1531. Der 55-jährige Witwer mit dem Taufnamen Juan Diego hat 1525 mit seiner Ehefrau Maria Lucia die Taufe empfangen. Als einfache, bescheidene Bauersleute zählen sie mit ihrem Onkel Bernardino zu den ersten Christen des Landes. An diesem Samstag ist der kleine Indio sehr früh zur Messe unterwegs. Über dem östlichen Horizont beginnt es gerade hell zu werden, als er den Hügel Tepeya erreicht. Da vernimmt er plötzlich ein Jubilieren von der Höhe herab. Es klingt wie ein Konzert vieler wunderbarer Vögel. Juan Diego bleibt stehen und lauscht. Träume ich? Er blickt in Richtung des Sonnenaufgangs und plötzlich hört er eine Stimme. Kleine Juan! Schnell eilt er zur Höhe hinauf. Da sieht er eine wunderschöne junge Frau, fast noch ein Mädchen, auf dem Hügel stehen. Sie macht ihm deutlich, näher zu treten. Als er nun vor ihr steht, ist er überwältigt von ihrer Schönheit. Die übertrifft alles, was er je gesehen hat. Ihr Gewand leuchtet wie die Sonne. Die Erde um sie herum erstrahlt wie ein Regenbogen im Nebel. Friede und Liebe gehen von dieser Gestalt aus. Unwiderstehlich zieht ihre Zärtlichkeit ihn an. Nun spricht sie zu ihm. Juanito, kleinster meiner Söhne, ich wünschte mir so sehr, dass mir hier ein Heiligtum errichtet wird, wo ich ihn, den Herrn, zeigen, preisen und immer bezeugen kann. Hier werde ich die Menschen mit meiner ganzen Liebe beschenken. Nun geh zum Bischof nach Mexiko, sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Meine Herrin, mein Kleines, antwortet Juan Diego. Ich bin schon unterwegs, um deine Worte auszuführen. Doch zweimal wird er vom Bischof abgewiesen. Dieser verlangt ein Zeichen der Beglaubigung. Inzwischen hat Juan Diego erfahren, dass sein Onkel Juan Bernardino im Sterben liegt. Dieser bittet ihn, ruf mir einen Priester, bei dem ich beichten und mich auf meinen Tod vorbereiten kann. Sofort macht sich Juan Diego auf den Weg. Am Fuß des Hügels sagt er zu sich, womöglich sehen mich hier wieder die edle Dame. Bestimmt wird sie mich wieder aufhalten, damit ich dem Bischof was Zeichen bringe. Doch zuerst muss ich den Priester rufen, auf den mein lieber Onkel doch so dringend wartet. Also schlägt er schnell um den Hügel einen Bogen. Im selben Augenblick sieht er vom Gipfel des Hügels sie herabsteigen. Sie hat ihn von dort beobachtet und ihn schon erwartet. Nun stellt sie sich ihm in den Weg und sagt, höre und nimm es dir zu Herzen, kleinster meiner Söhne. Da ist nichts, das dich erschrecken soll. Nichts soll dich betrüben und verzagen. Dein Gesicht soll nicht bekümmert sein und auch nicht dein Herz. Fürchte weder diese Krankheit noch irgendeine andere Krankheit, noch Angst oder Kummer. Bin ich denn nicht hier, ich deine Mutter? Siehst du dich nicht unter meinem Schutz und Schatten? Bin ich nicht die Quelle deiner Freude? Bist du nicht in den Falten meines Mantels geborgen? Halte ich dich nicht in meinem Arm? Wer ist es, was dir noch sonst fehlt? Nichts soll dich ängstigen und verwirren. Auch die Krankheit deines Onkels soll dich nicht mehr quälen und bedrücken. Er wird an ihr nicht sterben. Nimm das in deinem Herzen sicher mit. Er ist schon gesund. Steig auf den Gipfel, kleinster meiner Söhne. Du wirst eine Fülle von bunten Blumen dort sehen. Pflücke und sammle sie und lege sie zusammen. Dann bring sie hierher. Auf dem Hügel angekommen, gerät Juan Diego außer sich vor Staunen. Herrliche, schöne Rosen sind dort erblüht, mit weit geöffneten Blütenkelchen, in allen Farben und herrlich duftend, obwohl in dieser Jahreszeit alles noch vom bitteren Frost erstarrt ist. Sofort beginnt er die Blumen zu pflücken und sammelt sie in seinen Umhang. Im Bischofspalast angekommen, wirft sich Juan Diego gleich vor dem hohen Herrn nieder und erzählt noch einmal, was geschehen ist und was er erlebt hat. Dann breitet er seinen weißen Umhang aus. Als die herrlichen Rosen zu Boden fallen, erscheint auf dem Mantel ein Bildnis der Mutter Gottes in der Form und Gestalt, wie sie bis heute existiert. Der Bischof sinkt auf die Knie und bricht in Tränen aus. Noch 1531 lässt er auf dem Erscheinungshügel eine Kapelle errichten und darin das Gnadenbild unserer lieben Frau von Guadalupe aufstellen. Juan Diego lebt bis zu seinem Tod am 30. Mai 1548 dort in einer bescheidenen Klause. Das Wunder von Guadalupe wird zur größten Bekehrungswelle in der Geschichte. Die Azteken rufen beim Anblick der wunderschönen Dame mit den indianischen Zügen in ihrer Muttersprache immer wieder voller Begeisterung aus. Sie ist eine von uns! Denn sie haben verstanden, das Bild zu deuten. Strahlend vor der Sonne stehend, muss sie größer sein als ihr gefürchteter Sonnengott. Die blaugrüne Farbe ihres Mantels ist die Farbe der aztekischen Könige und deutet auf ihre Königsmühle. Die 46 Sterne auf ihrem Mantel lassen erkennen, sie ist größer als die Sternengötter des Himmels. Ihr anmutig in Verehrung geneigtes Haupt und die gefalteten Hände machen jedoch deutlich, dass auch sie in Ehrfurcht dient, der noch größer ist als sie. Und schließlich sehen sie in dem kleinen Zeichen, dem schwarzen Kreuzchen am Halsausschnitt des Kleides, jedes christliche Symbol der Spanier wieder, das ihnen zu verstehen hilft. Die Religion der Eroberer ist auch die Religion der Jungfrauen von Guadalupe und soll auch unsere werden. Was den Umhang und das Dekor der Sterne auf dem Mantel der Gottesmutter betrifft, ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Darstellung der Sterne eine exakte Kopie der Sterne am Himmel über Mexiko im Jahre 1531 ist. Spanier und Indios, die sich vorher gegenseitig vollständig vernichten wollten, verbrüdern sich plötzlich, anstatt Krieg zu führen. Ja, sie vermischen sich sogar und werden Blutsverwandte. Als den Stern der Evangelisation nannte Papst Johannes Paul II. Die Madonna von Guadalupe, war sie doch damals im Zeitalter der spanischen Konquistadoren die eigentliche Eroberung der neuen Welt. Während damals die Azteken ihre Herzen ihren Kindern aus dem Leib rissen und ihren grausamen Götzen opferten, weihen jetzt die Mexikaner ihre eigenen Herzen und die Herzen ihrer Kinder der Gottesmutter von Guadalupe.
Herr Dr. Fleckenstein, Sie sagen, dass die Waffe bei Schlachten der Rosenkranz ist, so wie zum Beispiel bei der Schlacht in Lepanto.
Es ist der 7. Oktober 1571. In blutigen Eroberungskämpfen fielen die Türken immer wieder tief in Europa ein. In dieser furchterregenden Überlegenheit der Feindesmacht und der Angst vor dem bevorstehenden Untergang schien die letzte Möglichkeit nur noch das Gebet als ein Schutzwall gegen den unaufhaltsamen Vormarsch des Islam. Deshalb ruft der Papst zum Rosenkranzgebet auf und stellt die ganze Christenheit unter den besonderen Schutz Mariens. Der Oberkommandant der christlichen Schiffe war der damals 24 Jahre alte Ritter Johann von Österreich. Er bewahrte die erste Nachbildung unserer lieben Frau von Guadalupe wie einen kostbaren Schatz bei sich. Das ganze Unternehmen stellte er vertrauensvoll unter ihren mächtigen Schutz und ließ Rosenkränze verteilen. Auf allen Schiffen wurde gebetet, Priester spendeten die Sakramente und feierten Eucharistie. Dann beginnt die Schlacht. Die türkische Flotte formiert sich in der Schlachtordnung eines zweifachen riesigen Halbmonds, die Christen in einer kreuzförmigen Aufstellung. Der Schlachtruf der Christen ist Viva Maria! Mit einem Mal sehen sich die Christen vom Feind eingekreist. Dazu scheinen auch noch die Kräfte der Natur gegen sich verschworen zu haben, denn es fehlen ihnen die notwendigen Rückenwinde. Schon erleiden die Christen die ersten Verluste. Fast wollen sie schon aufgeben. Da rief sich in dieser ausweglosen Situation Don Juan de Austria verzweifelt vor das Gnadenbild der Maria von Guadalupe. Auf den Knien fleht er sie händeringend um Hilfe. Als der Kommandant wieder an Deck kommt, hat sich der Wind gedreht. Ein Sturm bricht los und fegt die türkische Formation auseinander. Nun können der christliche Kommandant und seine Menge ihre Feuerkraft einsetzen. Und bevor die Sonne untergeht, ist der Sieg entschieden. Europa ist befreit. Mit unbeschreiblichem Jubel wird die Nachricht von der Niederlage der Türken die ganze christliche Welt erreichen. Der Papst führte am 7. Oktober das neue Fest, einen neuen Festtag ein. Unsere liebe Frau vom Sieg. Und Papst Gregor der 13. benannte das Fest in unsere liebe Frau vom Rosenkranz um. Und seither gebraucht die Kirche für Maria offiziell den Titel Auxilium Christianorum, Hilfe der Christen.
2007 feierte man in Fatima das 90-jährige Jubiläum. Die Mutter Gottes Maria ist den Hirtenkindern in Fatima erschienen und lernte sie beten. Wie hat diese Marienerscheinung die Welt verändert, Herr Dr. Fleckenstein?
Es ist der 13. Mai 1917. Um die Mittagszeit hüten drei Kinder auf der Anhöhe in der Nähe von Fatima die Schafe der Familie Santos. Die 10-jährige Lucia Santos, ihre 7-jährige Cousine Jacinta und ihr 9-jähriger Vetter Francisco. Um die Mittagsstunde sammeln sie die Herde ein. Sie machen sich auf den Heimweg, ohne zu prüfen, denn es hat ein Blitz, kam am Himmel plötzlich. Aber sie prüfte nicht, woher der Blitz am heitenden Himmel hätte kommen können. So erreichen sie die Mitte des Abhangs. Da ein erneuter Blitz. Die Kinder schauen nach oben und erblicken eine Frau. Sie ist ganz in Weiß gekleidet, strahlender als die Sonne, mit gefalteten Händen, von Lichtbündeln umflossen. Die Frau lächelt. Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts Böses. Lucia fasst Mut und fragt, woher kommen Sie? Ich bin vom Himmel. Und was wollen Sie von mir? Ich bitte euch, in den folgenden 5 Monaten, jeweils am 13. zur selben Stunde hierher zu kommen. Dann werde ich sagen, wer ich bin und was ich will. Dann fragt sie die Kinder, wollt ihr euch Gott schenken, um alles Leiden zu ertragen, das er euch schicken wird? Zur Sühne für die Sünden, durch die man ihn beleidigt und als Bitte um Bekehrung der Sünde. Ja, wir wollen es, reagiert Lucia freudig. Die Dame nimmt ihr freies Angebot an. Ja, ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. 13. Juli 1917. Die Dorfbewohner bekleiden mit dem Rosenkranz in der Hand die Seherkinder zur Cova di Iria. An der Steineiche angekommen, sieht Lucia wieder den ersehnten Blitz. Auf die erneute Frage, was die Frau von ihr wünscht, erhält Lucia die Antwort. Betet weiterhin jeden Tag den Rosenkranz zu Ehren unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Dann werdet ihr den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges erlangen. Wenn ihr tut, was ich euch sage, werden viele gerettet werden. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius XII. Ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Um das zu verhüten, fährt die Dame fort, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an jedem ersten Samstag erbitten. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren. 13. Oktober 1917. Es regnet schon früh morgens in Strömen. Gestützt von ihren Eltern arbeiten sich die Kinder durch den großen Schlamm bis zur Steineiche durch. Der Regen prasselt unbarmherzig in Strömen auf die Menschenmasse. Um die Mittagszeit knien die Kinder nieder. Sie haben ihren Blitz gesehen. Nun beten sie mit 70.000 Menschen im Regen völlig durchnässt und im tiefen Morast stehend den Rosenkranz. Was wünschen Sie von mir? Spricht Lucia, die Gottesmutter, an. Ich möchte, dass auch hier eine Kapelle zu meiner Ehre gebaut wird. Man soll den Herrn, unseren Gott, nicht mehr beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist. Die anwesenden Menschen erleben in diesem Augenblick das große Sonnenwunder. Darunter sind skeptische Medienvertreter, aufgeklärte Naturwissenschaftler und Neugierige, die auf eine Sensation hoffen. Übereinstimmend berichten alle, die vor Ort waren, aber auch andere, die einige Kilometer entfernt waren, von einem Sonnenphänomen, das wissenschaftlich bis heute nicht erklärt werden kann. Viele Menschen werden schlagartig gesund. Lahme erheben sich und preisen Gott. Blinde rufen ihre Freude aus über das zurückgewonnene Augenlicht. Andere, die sich über die Erscheinung lustig gemacht haben und sie bekämpft haben, schlagen sich zum Zeichen ihrer Umkehr an die Brust. Lucias Vater drückt es so aus, er hat es ja auch gesehen. Er sagt, alle haben die Augen zum Himmel erhoben, als die Sonne stillstand und danach zu tanzen begann, bis sie ganz vom Himmel sich zu lösen begann und herniederzufallen schien, wie ein riesiges Feuerrad. Es war ein erschrecklicher Augenblick. Viele schrien, oh weh, wir sterben alle. Unsere liebe Frau, hilf uns. Es gab Leute, die laut ihre Sünden bekannten. Und schließlich blieb die Sonne wieder stehen auf ihrem gewohnten Platz. Erst als das Ereignis vorüber ist, bemerken die Menschen, dass ihre völlig durchnässten Kleider mit einem Mal trocken sind. Im April 1919 beginnt der Bau einer Kapelle in der Cova di Iria, was so viel wie Tal des Friedens bedeutet. Die erste Messe wird dort 1921 abgehalten. Noch heute befindet sich vor dem Kirchlein die Statue der Mutter Gottes. Zu ihren Füßen beten die Pilger am 13. Oktober 1930. Es kommt zur kirchlichen Anerkennung und offiziellen Verehrung unserer lieben Frau von Fatima. Im Jahre 140 geloben die in Fatima versammelten Bischöfe Portugals, bei Lissabon eine große Christkönigsstatue errichten zu lassen, falls Portugal vor dem Zweiten Weltkrieg verschont bliebe. Und in der Tat, Portugal blieb verschont. Am 7. August 1953 wird die große Basilika eingeweiht. Hier befinden sich heute die Gräber der beiden früh verstorbenen Siegkinder und Francisco sowie der Schwester Lucia. Seit dem 12. Oktober 2007 steht gegenüber die Basilika die imposante Dreifaltigkeitskirche, ein Rundbau, der bietet 9.000 Menschen Platz. Der Wunsch der Gottesmutter, die Welt ihrem unbefleckten Herzen zu weihen, hat Papst Pius XII. 1942 erfüllt. Am 31. Oktober weiht er in einer Radioansprache die ganze Menschheit dem unbefleckten Herzen Mariens. Und am 8. Dezember 1942 wiederholt Pius XII. Diese Weihe im Petersdom. Dann sagt er, die Botschaft von Fatima ist der größte Eingriff Gottes durch Maria in die Weltgeschichte nach dem Tod der Apostel. Und das sogenannte dritte Geheimnis, das den Siegkindern am 13. Juli 1917 eroffenbart wurde, hat viel Geheimniskrämerei gegeben. Lucia schrieb dieses Geheimnis 1944 nach heftigem Widerstand nieder. Am 13. Mai 2000 hielt Papst Johannes Paul II. Die Zeit gekommen, den Menschen diese Prophetie bekannt zu geben. Es wird darin keine Katastrophe vorhergesagt, sondern ein Aufruf zur Umkehr und zur Buße. Diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch alle Erscheinungen in Fatima mit der Aussage Mariens hindurch. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren.
Und es gab ein weiteres Wunder in Fatima, das Kugelwunder von unserem werten heiligen Papst Johannes Paul II. Wie hat die Mutter Gottes mit ihrem Herzen gesiegt?
Der 13. Mai 1981 war der Jahrestag der Marienerscheinungen in Fatima. Er sollte das Leben von Johannes Paul II. Für immer verändern. Es ist 17 Uhr nachmittags. Etwa 30.000 Gläubige befinden sich bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz. Der damalige Sekretär des Papstes erinnert sich an diesen Tag. Der Jeep fuhr seine zweite Runde über den Petersplatz in Richtung der Kolonnaden auf der rechten Seite. Der Heilige Vater lehnte sich aus dem Auto, weil man ihm ein blondes Kind entgegenhielt. Es hieß Sarah. Sie war gerade erst 2 Jahre alt und umfasste mit der Hand einen kleinen Luftballon. Der Papst nahm sie in den Arm und hob sie in die Luft, damit sie alle sehen konnten. Dann küsste er die kleine Sarah und gab sie mit einem Lächeln den Eltern zurück. Darauf hörte ich einen Schuss. Dann fiel gleich darauf der zweite Schuss. Und in diesem Moment sagte der Heilige Vater mir entgegen auf der Seite zusammen. Instinktiv schaute ich in die Richtung, aus der die Schüsse gekommen waren. Aus einem Tumult befreite sich ein junger Mann mit dunklen Gesichtszügen. Erst später konnte ich erfahren, dass es sich um den Attentäter handelte, den Türken Mehmet Ali Atka. Die inzwischen herbeigerufene Ambulanz fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gemelli-Klinik. So begann die verzweifelte Fahrt gegen die Uhr. Die Wagensirene funktionierte nicht und der Verkehr war chaotisch. Dem Papst schwanden die Kräfte. Er betete: Jesus, Maria, meine Mutter. Als wir an der Poliklinik ankamen, verlor der Papst das Bewusstsein. Die Ärzte, die den Angriff durchführten, gestanden mir später, sie hätten ihn operiert, ohne an das Überleben des Patienten zu glauben. Zum Glück war der Chirurg Professor Francesco Crucitti eingetroffen, der sich angeboten hatte zu operieren. Später hörte ich von ihm, dass nur ein Wunder den Papst gerettet hatte. Der Professor zeigte mir die Röntgenaufnahme, in der man den Richtungswechsel sah, als ob die Kugel auf ein Stück Eisen traf. Sonst hätte sie das Rückenmark des Papstes durchschlagen. Doch das ist einfach unverständlich, denn in dieser Zone des Körpers gibt es keine harten Stellen. Nicht einmal einen Knochen befand sich in der Nähe. Am 13. Mai 1994 bekräftigte der Papst selbst diese Überzeugung. Es war eine mütterliche Hand, die die Flugbahn der Kugel leitete. Johannes Paul II. Traf die Entscheidung, dass die Kugel in der Krone der Statue der Madonna von Fatima eingefasst wurde. Am 27. Dezember 1983 besuchte Johannes Paul II. Seinen Attentäter im Gefängnis und verzieh ihm seine Tat. Die Hintergründe des Attentats sind bis heute unklar. Am 27. Dezember 2014 ist Ali Atka überraschend am Grab von Johannes Paul II. Erschienen und hat dort einen Strauß weißer Rosen niedergelegt. In einem Interview der italienischen Zeitung Giornale am 12. Juli 2016 sagte er, dass er, nachdem er Papst Johannes Paul ihn besucht hatte und damit angefangen hatte, ihn zu verzeihen, dass er begonnen hatte, das Evangelium zu studieren. Endlich erfüllte sich am 25. März 1984 in Rom die Bitte unserer lieben Frau, Johannes Paul II., weite in geistlicher Einheit mit allen Bischöfen die ganze Menschheit, einschließlich Russland, dem unbefleckten Herzen Maria. Schwester Lucia bestätigte dem Papst persönlich, dass dieser feierliche und universale Weiheakt dem entsprach, was unsere liebe Frau wollte. Nach ihrer Überzeugung hat dieser Weiheakt einen Atomkrieg verhindert. Am 1. Dezember 1989, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, wird Michael Gorbatschow von Papst Johannes Paul II. Als erster sowjetischer Parteichef im Vatikan empfangen. Gorbatschow schenkt dem Papst die Umarmung des Friedens und bittet ihn um Verzeihung für die durch seine Partei begangenen Irrtümer. Ein Jahr später setzt Gorbatschow in der Sowjetunion neue Religionsgesetze durch, die den Glaubensgemeinschaften Glaubensfreiheit zugestehen. Auch hier hat Miriam und Maria wieder einmal den Sieg davongetragen.
Maria, du neue Eva. Maria, das Weltall kann dich nicht fassen. Sonne und Mond gleichen dir nicht an Schönheit. Kein Gestirn auf der Himmelsbahn. Mutter Jesu und meine Mutter, du meine Hoffnung, verlass mich nicht, auch wenn ich mich von dir entferne. Du bist die Hilfe meiner Seele, gerade dann, wenn sie schwach ist. Du tröstest mein Herz, gerade dann, wenn es zu brechen droht. Du Morgenstern, erleuchte meinen Geist, schärfe mein Gehör, schenke mir einen klaren, offenen Blick. Maria, du neue Eva, tröste mich im Augenblick meines Todes. Sei mir nahe, du Erstgeborene der Gotteskinder, dass ich den Sieg davontrage im Kampf um das neue Leben.
Maria Siegerin, so lautet der Buchtitel vom Autor Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Und wir sind heute mit ihm im Gespräch. Er stellt uns dieses wunderbare Buch vor. Das Lied, das wir gehört haben, ist von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein und seiner Frau Luisa. Das wurde offeriert von einer Schweizer Pilgergruppe. Und nun freuen wir uns natürlich auf die weiteren Gedanken zum Buch Maria Siegerin. Herr Dr. Fleckenstein, nun gehen wir nach Lourdes. Am 11.02.1858 erschien der 14-jährigen Bernadette Soubirous in einer Grotte unweit von Lourdes eine strahlend schöne Frau. Millionen von Menschen aus aller Welt besuchen seitdem den vormals unscheinbaren Ort in den Pyrenäen. Können Sie uns in dieses Geheimnis einweihen, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, gerne. Inzwischen ist aus den Pyrenäen aus Lourdes eine der größten christlichen Wallfahrtsorte geworden. 7 bis 8 Millionen Pilger erwartet die Stadt jedes Jahr. Sie alle erflehen die Erhörung und bitten und erhoffen sich Heilung, wo die Ärzte alle Hoffnungen aufgegeben haben. In Lourdes geschehen seit den Erscheinungen viele Heilungen, die medizinisch nicht erklärbar sind. Von bisher über 7000 registrierten außergewöhnlichen Heilungen, die im Gebiet und im Zusammenhang mit dem Wasser der Grotte geschehen sind, wurden von internationalen Ärztekomitee ungefähr 2500 wissenschaftlich nicht erklärbar eingestuft. Dazu gehören beispielsweise Knochenbrüche, die augenblicklich verheilt sind, vollständige Heilungen von Multiple Sklerose oder bösartige Tumore, die sich spontan komplett zurückgebildet haben. Von diesen Heilungen hat die Kirche bisher 67 als Wunder anerkannt. Aber nun zurück nach Lourdes. Man schreibt das Jahr 1858, den 11. Februar. Bernadette Soubirous, ihre Schwester Toyette und ihre Freundin Jean, wir wollen Holz suchen. Die Eltern sind arm und können es sich nicht leisten, teuren Brennstoff zu kaufen. Der Vater ist nach einem Unfall blind geworden. Die Mutter arbeitet als Wäscherin. Bernadette leidet seit frühester Kindheit an Atembeschwerden und ist schulisch und religiös ungebildet. Ihre beiden Begleiterinnen entdecken plötzlich bei der nahegelegenen Grotte Massebiel Holz. Dort sammelt sich aber auch der Abfall der Stadt, ein erbärmlicher, schmutziger Ort. Plötzlich hört Bernadette ein Geräusch wie eine Windböe, aber kein Baum bewegt sich. Das Mädchen hebt den Kopf und sieht in der Vertiefung des Felsens eine kleine, von Licht umhüllte junge Dame, die sie anschaut und ihr zulächelt. Der Kontrast könnte nicht größer sein zwischen dieser dunklen, feuchten Höhle und der Anwesenheit der Gottesmutter. Die Tatsache, dass sie in einer schmutzigen und dunklen Grotte erscheint, mag vielleicht bedeuten, dass Gott dem Menschen gerade da begegnen möchte, wo er gerade steht, mit seinen Verletzungen, Zerbrechlichkeiten, Armseligkeiten und mit seinen Grenzen. Am 14. Februar beginnt die Erscheinung wieder zu sprechen. Wollen Sie mir die Güte erweisen, 2 Wochen lang hierher zu kommen? Bernadette ist ganz durcheinander. Es ist das erste Mal, dass man sie mit Sie anspricht. Später berichtet sie, sie schaute mich an, diese wunderschöne Dame, wie eine Person eine andere Person anschaut. Dieses arme, ungebildete Mädchen erfährt in dem höflichen Wort Sie eine ungewohnte Wertschätzung. Diese Dame erteilte keine Aufträge, sondern bittet das Kind freundlich, auch weiterhin zur Grotte zu kommen. Und gerne erfüllt Bernadette den Wunsch. Immer mehr Menschen besuchen den Ort. Am 25. Februar kniet sich Bernadette auf den Boden und beginnt mit beiden Händen zu graben, bis ein kleines Loch entsteht, in dem Wasser zusammenläuft. Den Schlamm nimmt sie in beide Hände, führt ihn zum Gesicht, schüttelt ihn aber mit einem Ausdruck des Abscheus wieder weg. Das geschieht 2-mal. Sie scheint, das schlammige Wasser trinken zu wollen. Aber ihr Widerwillen gegen das Schmutzwasser ist zu groß. Beim 4. Mal überwindet sie ihre Abneigung. Sie trinkt das Wasser und wäscht sich damit. Eigentlich schmiert sie sich den Schlamm ins Gesicht. Dann nimmt sie eine Handvoll Gräser und isst sie. Als Bernadette wieder aufsteht und alle Leute ihr verschmutztes Gesicht sehen, erschrecken die Menschen und erklären sie für wahnsinnig. Für sie ist jetzt das Mädchen nur noch ein Dreckskind. Das schmutzige Wasser klärt sich aber in den kommenden Tagen. Eine Quelle beginnt zu fließen. Bei der 13. Erscheinung wendet sich die Dame an Bernadette. Sagen Sie den Priestern, dass man hier eine Kapelle bauen und Prozessionen hierher kommen sollen. Aber noch ist es nicht so weit. Weder der Priester noch die staatlichen Vertreter schenken dem ungebildeten, kranken, aus sozial schwachen Verhältnissen stammenden Mädchen Glauben. Am frühen Morgen des 25. März, am Fest der Verkündigung des Herrn, fühlt sich Bernadette wieder unwiderstehlich zur Grotte hingezogen. Auf Drängen des Pfarrers von Lourdes stellt jetzt Bernadette der Dame die Frage, die auch ihr schon lange unter den Nägeln brennt. Mademoiselle, würden Sie mir bitte die Güte erweisen, mir zu sagen, wer sind Sie? Die Dame öffnet ihre gefalteten Hände und breitet sie zur Erde aus. Dann faltet sie die Hände wieder über die Brust, hebt die Augen zum Himmel und sagt im örtlichen Dialekt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Die Nennung des Namens der Dame bedeutet gleichsam die Unterschrift unter ihre Botschaften. Die Gottesmutter verrät an diesem Tag der Menschheit ihre Berufung. Sie ist die Mutter Jesu. Ihr ganzes Sein besteht darin, für den Sohn Gottes da zu sein. Sie ist unbefleckt, damit Gott in ihr Wohnung nehmen kann. Bernadette läuft sofort zum Pfarrer, um ihm den Namen der Dame zu übermitteln. Diese ist zutiefst erschüttert und schockiert. denn 4 Jahre vorher war das Dogma von der unbefleckten Empfängnis von Papst Pius IX. Als Dogma verkündet worden. Dass Bernadette mit ihrer mangelnden Bildung davon gehört haben konnte, erscheint dem Priester absolut unmöglich. Dem Mädchen ist diese Bezeichnung tatsächlich so unbekannt, dass sie beim Zurücklaufen die Worte der Madonna immer wiederholt hat. Der Pfarrer ist nun von der Echtheit der Erscheinung in der Côte de Marsepiel überzeugt. Bernadette tritt 1866 in das Kloster der Barmherzigen Schwester in Nevers ein. Sie wird dort immer wieder gedemütigt und erniedrigt. Doch alle Enttäuschungen können sie nicht von der Liebe zu Maria abbringen. Als eine Mitschwester Bernadette die Frage nach ihrem Platz in der Kirche stellt, antwortet sie: Ich bin ein Besen, den man zum Kehren verwendet. Und was tut man dann mit einem Besen? Man kehrt und anschließend stellt man ihn, sie in eine Ecke hinter die Türe. Das ist mein Platz. Die Grotte war mein Himmel, sagte sie später. Bernadette verbringt ihr Leben im Kloster als ganz gewöhnliche Schwester bis zu ihrem frühen Tod mit 35 Jahren an Knochentuberkulose. Sie wird selbst nicht geheilt. Die Grotte ist nicht für mich, ist ihre Antwort. Bis heute ist ihr Leib unverwest.
Herr Dr. Fleckenstein, welche weiteren Erscheinungsorte behandeln Sie in Ihrem Buch Maria Siegerin?
Dazu möchte ich einfach einige Kapitel nennen. Ein Kapitel heißt: Der neugeborene Egoismus ruft eine Schlangenzertreterin auf den Plan. Oder: Im Untergrund ein Zeichen der Hoffnung für die Urchristen. In Ephesus wird ein Schatz für die ganze Menschheit entdeckt. Eine Kampfparole befreit Wien von der Türkenbelagerung. Ein Degen für die Madonna von Ignatius. Ein Staatsoberhaupt kämpft auf den Knien, um Tausende von Kriegsgefangenen zu befreien. Es ist Adenauer gemeint. Ein Gebetssturm gegen die Besatzungsmacht, der Rosenkranzkreuzzug in Wien. Die Frau aller Völker, die Erscheinung Mariens in Amsterdam. Ein Schwert verwandelt sich in den Rosenkranz. Und das letzte Kapitel: Am Sieg, am Ende der Zeiten, er hat schon begonnen.
Herr Dr. Fleckenstein, kann man einen roten Faden in Bezug auf all diese Marienerscheinungen und die Botschaften erkennen? Und was denken Sie, was möchte uns die Mutter Gottes in der heutigen Zeit sagen wollen?
Der rote Faden in den Botschaften Mariens deckt sich mit dem zentralen Ruf der Evangelien: Kehrt um und glaubt, Metanoia, tut Buße, betet den Rosenkranz. Der heilige Pater Pio sprach einmal das prophetische Wort: Wenn zum Beispiel 1 Million Kinder den Rosenkranz beten, wird die Welt sich verändern. Vielleicht spürte Pater Pio intuitiv, dass die Kinder wie der kleine David mit den Steinen ihrer Gebete viele Goliaths zu Boden werfen können. Riesen wie diese Gottlosigkeit, wie den Hunger in der Welt, die Unterdrückung, den Krieg, der die Welt geißeln. Das bedeutet letztlich Hinwendung zu Gott, die Bereitschaft, ihn im Leben wirken zu lassen. Das ist kein einmaliger Akt, sondern wird zu einer Lebenshaltung. Was Maria bei Johannes 2,5 bei der Hochzeit in Kana zu den Dienern gesagt hat, das sagt sie uns auch heute. Was er euch sagt, das tut. Eine klare, unvermessliche, unmissverständliche Botschaft an die Welt. Maria bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern sie weist immer auf Jesus hin.
Herr Dr. Fleckenstein, wo kann man nun das Buch Maria Siegerin beziehen?
Ja, das Buch ist im B&B Verlag in Heiligenkreuz bei Wien erschienen. Aber erwerben kann man es in jeder Buchhandlung oder auch über Amazon. Also Maria Siegerin, eine kleine Frau, wendet den Lauf der Geschichte. Das ist der Titel. Es hat 296 Seiten und kostet 19,50 Euro.
Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, gerne. Im Buch der geheimen Offenbarung, Kapitel 12, 1 bis 6, sieht der Seher von Patmos ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau, hell wie die Sonne, steht auf dem Mond und trägt eine Krone von 12 Sternen. Sie ist hochschwanger und schreit in Schmerzen und Qual des Gebärens. Dann ein weiteres Zeichen. Ein feuerroter, riesiger Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Auf jedem Kopf trägt er ein Diadem. Mit seinem mächtigen Schwanz fegt er ein Drittel der Sterne vom Himmel auf die Erde. Es tost und braust. Ein unglaublicher Lärm entsteht durch die herabstürzenden Sterne. Der Drache tritt vor die Frau, die im Wehen liegt. Sie ist schutzlos und allein. Voller Gier lauert der Drache darauf, das neue Geborene zu verschlingen. Im Angesicht der Zähne fletschenden Ungeheuers gebiert die Frau ein männliches Kind, einen Sohn. Er ist gekommen, um die Völker zu weiden. Doch der Drache kann nicht zuschnappen. Das Kind wird von unsichtbarer Hand Gottes entrückt. Wir dürfen heute davon ausgehen, dass der Schreiber der Apokalypse bei seiner Enthüllung von Maria, der Mutter Jesu, spricht. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wird zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Bedeutung der Mutter Jesu reicht weit über das Mädchen von Nazareth hinaus. Sie ist nicht nur die junge Miriam als individuelle Person, sondern die Mutter des Messias. In ihrer heilsgeschichtlichen Rolle übernimmt sie die Verkörperung des ganzen Gottesvolkes. Und in der Bildersprache der Apokalypse trägt sie eine Krone aus 12 Sternen. Wie eine Königin das ganze Volk auf eine individuelle Weise verkörpert, so steht Maria für das neue Volk, das Gott erlöst und bewahrt. Gott hat den Sieg errungen in seiner neuen Schöpfung, so heißt es wenige Kapitel später, wird der Tod nicht mehr sein, noch Schmerz, noch Geschrei. Worte, die trösten, Worte, die Kraft schenken, weiterzugehen. Heute noch tobt der Kampf weiter. Das Biest unserer Zeit hat viele Gesichter. Angst, Terror, Hass, Gewalt, Krieg, Katastrophen, Zerstören, die alles Leben fressen möchten. Auch in Europa gibt es Drachenköpfe, die den Menschen ihren heißen Atem ins Gesicht blasen. Nicht, weil der Staat sie verfolgt, wie es zur Zeit des Johannes der Fall war. Die Bedrohung äußert sich in Sattheit, in träger Sesshaftigkeit, in Gleichgültigkeit und Selbstzufriedenheit. Die Bilder der Offenbarung des Seers von Patmos zeigen uns auch heute, dass die wahren Machtverhältnisse, welches Spiel auch heute gespielt wird. Seine Botschaft lautet: Gott steht ganz auf der Seite der Frau und damit auch auf eurer Seite. Der Drache kann ihr damit und euch nichts anhaben, wenn er versucht, Abtreibung als Menschenrecht hinzustellen, sexuelle Vielfalt zu propagieren und die Familie, das Fundament jeder Gesellschaft, als überholt hinauszubosaunen. Der Sieg ist im Grunde schon errungen. Maria bleibt die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Und das ist und bleibt die große Verheißung auch für uns heute.
Halleluja, dass Maria die Siegerin ist von dem großen Leid und der Qual und der Gewalt hier auf Erden. Und Sie haben das sehr schön herausgearbeitet in Ihrem Buch, Herr Dr. Fleckenstein. Radio Gloria möchte Ihnen ein großes Dankeschön nach Jerusalem zukommen lassen für das Porträt und wir wünschen Ihnen reichen Gottessegen an der Hand Marias. Alles Gute und Shalom Salam.
Ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute und mit dem Ruf durch Maria zu Jesus. Das ist der Weg, der uns alle zu Jesus führt. Maria ist unser Weg. Und in diesem Sinne bleiben wir verbunden in der Liebe zu Jesus und zu Maria. Deshalb also mit einem herrlichen und herzlichen Shalom Salam aus Jerusalem.
Danke vielmals. Shalom Salam nach Jerusalem. Das war die Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er sprach über sein Buch Maria Siegerin. Eine kleine Frau wendet den Lauf der Geschichte. Und wenn Sie dieses Buch beziehen möchten, können Sie das im B&B-Verlag in Heiligenkreuz oder auch in jeder Buchhandlung. Und wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter Podcast www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD bestellen. Bitte beachten Sie, dass wir ein spendenfinanziertes Radio sind und unsere Referenten all ihre Referate ehrenamtlich und unentgeltlich machen. Und so danken wir für jede kleine oder auch größere Spende und natürlich das Wichtigste, nicht zu vergessen, das Gebet. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottessegen an der Hand Marias, unserer Siegerin, Ihre Andrea Marti.